WDR 3 Nachrichten.
Es ist 19 Uhr. Bundeskanzler Kohl hält eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in der nächsten Legislaturperiode für unvermeidbar. Das waren die Nachrichten. Es ist 19.05 Uhr.
WDR 3, Themen der Zeit. Heute mit dem Berlin-Report. Im Mittelalter gab es ihn viel häufiger als heute, den Stadtschreiber. Literaten bekamen die Chance, ausgestattet mit einer Apanage des Fürsten und einem mietfrei überlassenen Turmzimmer, die Chronik der Stadt zu verfassen und das Leben der Menschen zu schildern. Einige Städte betreiben heute noch auf ähnliche Art Literaturförderung. Und auch in einem Berliner Bezirk gibt es einen Stadtschreiber. Und zwar da, wo man es am wenigsten vermuten würde, im Ostteil der Stadt, in Hellersdorf. Rüdiger Becker hat den Hellersdorfer Stadtschreiber besucht.
Plattenbauten, wohin das Auge blickt. Hochhäuser, meist fünf- oder sechsgeschossig, davor riesige flache Kästen mit Supermärkten drin, Läden in Containern und noch immer ist an einigen Stellen zu merken, dass die Häuser vor den Straßen gebaut wurden. Denn nur über plattgetretene Trampelpfade und Lehm, der sich bei Regen in Matsch verwandelt, gelangt man zu manchen Hauseingängen. Ausgerechnet hier, in dieser erst in den 80er Jahren fertiggestellten Großsiedlung, gibt es einen Stadtschreiber. Michael Wildenhain heißt er. 37 Jahre ist er alt und er kommt nicht mal aus dem Osten. Zu Beginn der 80er Jahre hat er viel über die Kreuzberger Szene geschrieben, war selbst Hausbesetzer und jetzt ist er im vierten Stock eines Plattenbaus in Hellersdorf gelandet. Die Miete und einen kleinen Zuschuss zum Lebensunterhalt zahlt die Wohnungsbaugesellschaft. Sie hatte die Idee, nicht das Kulturamt des Bezirks. Ein Jahr lang ist Michael Wildenhain Stadtschreiber in Hellersdorf. Die Stelle war ausgeschrieben, er hat zwei Bücher von sich eingeschickt und einen Brief, in dem er erklärt hat, was ihn von Kreuzberg in diese völlig andere Welt zieht.
Der wesentlichste Grund war, dass ich mir dachte, es gibt kaum eine so günstige Möglichkeit, sagen wir mal als Westberliner den Ostteil Berlins für eine begrenzte Zeit kennenzulernen, wie eben so ein, ja, in Anführungsstrichen Aufenthaltsstipendium. Weil da ist man halt vor Ort und dadurch kriegt man ganz automatisch bestimmte Eindrücke, die man ansonsten ja nicht gezielt sammeln kann.
Nun veranstaltet Michael Wildenhain Lesungen in Hellersdorfer Schulen und Büchereien. Er diskutiert über seine Kreuzberger Erfahrungen mit Jugendlichen, die ja bis 1989 davon allenfalls im Fernsehen etwas gehört haben. Und er sammelt Eindrücke und Begegnungen. Über 100.000 Menschen leben in dem Neubaugebiet, das zu den Renommierprojekten des DDR-Wohnungsbaus gehört hat. Das Planziel war, billigen Wohnraum vor allem für junge Familien mit viel Grün dazwischen zu schaffen. Ein junger, lebendiger Stadtteil sollte entstehen. Das ist zum großen Teil gelungen. Das Durchschnittsalter in Hellersdorf liegt bei 29 Jahren. Jeder dritte Einwohner ist ein Kind. Auf den zweiten Blick wirkt Hellersdorf auch weitaus weniger trist als viele Trabantenstädte im Westen. Dennoch ist es für Michael Wildenhain ein ziemlicher Kontrast zum bunten, multikulturellen Kreuzberg. Die Zahl der Ausländer liegt in Hellersdorf unter 3%.
Also hier gibt es gerade mal so eine minimale vietnamesische Infrastruktur rings um den Kaisersverbrauchermarkt in Form von Blumen, Obst und Obstständen und ein paar Zigarettenverkäufern, aber ansonsten ist es halt tatsächlich eine deutsche Bevölkerung. Was ich auch in dieser Form nicht erwartet hatte, ich war natürlich eher vorgeprägt, also durch so, sagen wir mal, Hochhausquartiere im Westen. Und da hat man ja immer so die Assoziation, ein bisschen Tendenz Richtung Verslammung oder so. Zumindest eine gewisse Verwahrlosung. Und hier ist im Gegenteil alles unheimlich akkurat. Also es gibt unglaublich viele Spielplätze, das Grün zwischen diesen Häusern ist halt hervorragend gestaltet und so weiter und so weiter. Und dadurch hat es mich eher so ein Stück weit erinnert an, sagen wir mal, Süddeutschland oder so eine Kleinstadt.
Zwar haben anfangs die Zeitungen den neuen Stadtschreiber vorgestellt. Da gab es dann auch durchaus kritische Fragen. Wieso dafür denn Geld da sei? Und dann sei es nicht einmal einer aus dem Bezirk. Inzwischen nehmen nur noch die von Michael Wildenhain Notiz, die zu seinen Veranstaltungen gehen oder die in den Schulen mit ihm diskutieren. Die Wohnung im Plattenbau ist auch nur sein Arbeitsplatz und gelegentlich ein Nachtquartier. Seine Kreuzberger Wohnung hat er für dieses eine Jahr nicht aufgegeben. In Kreuzberg ist auf den Straßen immer viel los. Aber als wir zur Mittagszeit durch Hellersdorf spazieren gehen, wirkt der Stadtteil wie ausgestorben.
Ich glaube, die Leute haben schon einiges miteinander zu tun. Ich glaube, das ist aber ganz allgemein so im Osten eher als im Westen. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass es kommunikativ ist, sagen wir jetzt mal im westlichen Sinne. Weil es gibt überhaupt kein Straßenleben. Es gibt zwar so ein paar Klicken von Jugendlichen, die an dieser oder jener Ecke sich versammeln, wie überall. Aber die erinnern mich immer sehr stark an so Kleinstädte oder Dörfer, auch wieder in Westdeutschland, wo ein paar Leute auf Mofas hocken und nicht so richtig wissen, was sie machen sollen.
Vor einem Supermarkt geht es etwas lebhafter zu. Wir treffen eine junge Mutter, die seit 11 Jahren hier lebt und sich inzwischen ganz wohl fühlt.
Ich möchte beinahe sagen, hier ist mehr los als in der Stadt.
Dass diese Höfe so mit Spielplätzen
also
gestaltet sind?
Super gut. Also da habe ich meine Kinder wenigstens unter Kontrolle, ne?
Ah.
Was ich in der Stadt natürlich nicht habe.
Ja.
Da sind die Höfe dunkel, hier sind sie grün.
Aber viele sind hier auch unzufrieden. Ein Stadtschreiber reicht noch nicht als kulturelles Angebot. Es gibt zu wenig Freizeiteinrichtungen und Jugendtreffs.
Gut, ist schön grün alles, ja. Aber an jeder Ecke fehlt's. Kriminalität ist ja auch ganz schön groß hier. Was sollen die Jugendlichen machen? Die paar Jugendclubs, die hier sind, das bringt's nicht.
Gerade hier hinten, hier sind wenigstens 80% arbeitslos.
Und wie verbringen Sie die Freizeit hier?
Fernsehkicken. Was anderes kann man hier nicht machen. Weil hier nichts los ist. Trist, öde, total beschissen.
Nicht selten habe ich den Eindruck, dass die Leute hier in einer Art und Weise bitter sind, wie man sie zumindest, so in der Massivität nicht überall sonst antrifft. Also als hätte sich so eine Enttäuschung, die auch keinen Ausweg weiß, wirklich festgesetzt. Vielleicht ist es auch von mir aus, ist sozusagen da schon die Interpretation vorweggenommen, weil ich mir denke, es ist eben schon für die Leute so, dass sie sich eigentlich jetzt klar machen müssten, dass vieles, was ihnen erzählt worden ist vom Kapitalismus, gar nicht so falsch war. Ja? Und immer hieß es, kommt der Kapitalismus, kommt die Arbeitslosigkeit, und jetzt ist es eben zu großen Teilen tatsächlich so. Aber da ihnen der Rückweg versperrt ist und da sie ihn auch nicht als Ausweg nach vorne sehen können, gibt es eben keinen Ausweg.
Viel Hilfsbereitschaft hat er hier erlebt, mehr als im Westen. Aber vieles ist eben auch anders. Wenn man etwas tiefer in den Ostteil Berlins eintaucht, merkt man doch, dass unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Lebensgeschichten auch durch eine gemeinsame Sprache nicht verwischt werden können.
Wenn man insbesondere abstrakte Begriffe benutzt, also wie Moral oder Ironie oder derartige Dinge, ja, dann weiß man zwar nicht 100 Pro, was der andere jetzt gemeint hat, aber man merkt ganz deutlich, er hat ein bisschen was anderes gemeint. Und dadurch, also wenn man gutwillig ist, dann tastet man halt aneinander rum. Und zwar, wenn man was sagt, ist damit ja immer noch sehr viel mehr gemeint. Und dieses, was gemeint ist, trägt zum Verständigungsprozess wesentlich bei. Vielleicht sogar viel wesentlicher als das, was gesagt wird. Und dieses Gemeinte ist unterschiedlich.
Bis zum Ende des Jahres ist Michael Wildenhain noch Stadtschreiber. Er arbeitet aber nicht am großen Hellersdorf-Roman. Er ist auch keine Verpflichtung eingegangen, dem Stadtteil ein literarisches Denkmal zu setzen. Trotzdem wird das Jahr in Hellersdorf in seiner künftigen Arbeit Spuren hinterlassen.
Was ich daran ganz gut finde, ist, dass es eben doch so einen gewissen, wahrscheinlich so einen gewissen Bodensatz geben wird, sag ich mal, an in Anführungsstrichen Osterfahrung. Und ich denke mir, da ja zumindest ein wesentlicher Teil meines Themas sowieso Berlin ist, ist es wahrscheinlich Rohstoff oder wird wahrscheinlich Rohstoff sein für dann spätere Sachen.
Nur einige Gedichte sind bis jetzt entstanden. Lyrische Eindrücke vom Leben zwischen Plattenbauten, Supermärkten und Imbissbuden.
Jäh kreist ein Satellit vor Kacheln, Winkelemente müssen nicht sein. Die traute Schönheit der Laterne versendet rot und gelben Schein. In blauen Stunden streifen Männer mit Schäferhunden um den Block. Sie hinken, falsche Farben hängen von ihren Hüften Flor und Rock. Ihr habt verbreitet Lehren. Die kleinen Menschen stehen vor Scheiben und bieten Zigaretten an. Im Tuch verborgen dann und wann. Atem, Lippen und Worte bleiben, Blick und gebeugter Anorak. Der Fisch soll im Gerippe hängen, der Einkauf drückt das Knie nach vorn. War eure Arbeit glücklich? Fleisch dreht am Dorn.
WDR 3, Themen der Zeit. Im Berlin-Report stellte Rüdiger Becker den Stadtschreiber von Hellersdorf vor. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, mal ein Buch von Michael Wildenhain zu lesen. Seine beiden aktuellen Bücher sind der Erzählungsband Heimlich still und leise und der Roman Die kalte Haut der Stadt. Beide Titel sind im S. Fischer Verlag erschienen.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Thank you.
Mikrofon ist immer noch Karin Beindorf und gleich ist Friedrich Schorlemmer mein Gast am Telefon. Unser Thema wird die Revolution sein. 1789, 1989. Ein Thema, das gestern in Paris diskutiert wurde beim Staatsbesuch Roman Herzogs. 8:12 Uhr ist es geworden, 8:12 Uhr. Die Revolution ist kein Deckchensticken, hat Mao Zedong einmal geschrieben, darauf anspielend, dass der Kampf gegen eine überkommene Herrschaft nicht ohne Gewalt abgeht. Was eine Revolution ist, ob revolutionärer Kampf ein legitimes Mittel sein kann, darüber wird bis heute heftig gestritten. Auch in Frankreich ist das ein Thema, wo Bundespräsident Roman Herzog gerade auf Staatsbesuch beim Nachbarn ist. Zu dieser Reise hat er auch einige Bürgerrechtler der DDR eingeladen, die auf diese Weise auch einmal ganz offiziell das Land der großen bürgerlichen Revolution besuchen dürfen. Diese Revolution, die auch uns die Parole von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beschert hat, ist sogar Thema des Besuchs. Gestern gab es in Paris nämlich eine Diskussion unter dem Motto 1789-1989, an der neben Bärbel Bohley und Friedrich Schorlemmer auch französische Intellektuelle teilgenommen haben. Und in Paris am Telefon begrüße ich nun Friedrich Schorlemmer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Schorlemmer, Roman Herzog hat gestern in Paris gesagt, die Frauen und Männer der Bürgerrechtsbewegung gehörten zum Besten, was Deutschlands Geschichte hervorgebracht hat. Was haben Sie bei diesem Satz gedacht?
Na, das war mir etwas peinlich, wenn man da sitzt und gemeint ist. Und das Schwierige ist vor allen Dingen, dass es irgendeine Vergangenheitsform, was sie hervorgebracht hat. Ich frage mich nach der Aufgabe der Bürgerrechtsbewegung heute und ob wir unsere Aufgabe wirklich jetzt gefunden haben, wo Freiheit eher zur Durchsetzung führt, wo Gleichheit auf eine schiefe Ebene kommt, da wir zur 80-20-Gesellschaft werden und wo auf der Ebene der Geschwisterlichkeit oder Solidarität eher Kälte einzieht, welche Aufgaben da liegen. Aber eins muss ich sagen, der Bundespräsident hat es ernst gemeint und es war also nicht nur eine Dekoration dieses Besuches.
War eigentlich die Wende in der DDR, Herr Schorlemmer, aus Ihrer Sicht überhaupt eine Revolution? Man hat ja in Paris ja diese Überschrift gewählt. Was haben Sie dem Publikum sagen können gestern über Ihr Verständnis von einer Revolution?
Ja, wir haben einem System, das nicht legitimiert war, die Basis entzogen. Die hatten eine Geschichtstheorie, die behauptete, die Praxis sei das Kriterium der Richtigkeit der Theorie, aber die Praxis widersprach der Theorie. Und ihre Legitimation war die geballte Macht der Arbeiterklasse, die sich als Avantgarde des geschichtlichen Fortschritts verstand. Sie war nicht legitimiert, brauchte deshalb so viel Gewaltmacht, der man nur gewaltlos widerstehen konnte, wenn man auf einen Erfolg aus war und nicht auf einen Bürgerkrieg. Ich sage, dieser revolutionäre Aufbruch gelang, weil er gewaltlos blieb. Die Herrschaften wurden öffentlich vorgeführt, aber nicht aufgeknöpft. Wir haben sie zur Rede gestellt, sie haben es auch getan, aber eigentlich nicht zur Rechenschaft gezogen und stehen immer noch vor der Frage, was der Rechtsstaat denn bestrafen oder irgendwie ahnden kann, ohne sich selber aufzugeben. Eine Revolution, die gewaltlos verläuft, hat den Nachteil, dass hinterher so viele Entlastungsbedürfnisse noch lange Zeit bleiben.
Gewaltlos, sagen Sie, Herr Schorlemmer, das französische Volk hat sich 1789 seiner Herren ja nicht zuletzt mit Hilfe der Guillotine entledigt. Das wäre gar nicht vorstellbar gewesen, dass dieser Umsturz ohne Gewalt abgegangen wäre. Gab es in der DDR bei den Bürgerrechtlern überhaupt einen Gedanken an einen gewaltsamen Aufstand? War das ein Diskussionsthema?
Ja, das war ständiges Diskussionsthema, nämlich wie können wir die davon abhalten, gnadenlos zuzuschlagen? Denn sie haben immer gesagt, eine Revolution ist so viel wert, wie sie sich zu verteidigen weiß. Und sie dachten, jede Revolution könne nur eine Konterrevolution sein, denn sie seien ja selbst die Revolution und haben dafür so viele Machtorgane geschaffen, dass das Land richtig militarisiert war, durch und durch. Und sie hatten eine Wahnsinnsangst vor unseren Mitteln, nämlich den Mitteln des Wortes. Sie verachteten das Wort und fürchteten es. Und wir hätten mit einem Gewaltwiderstand nur riesige Gewalt provoziert. Und ich sage nochmal, dies konnte nur gelingen, wenn wir denen klar machen, wir wollen euch nicht ans Leben und uns geht es auch um bestimmte Grundsätze, die ihr eigentlich teilt, aber verraten habt.
In Frankreich im 18. Jahrhundert, Herr Schorlemmer, fand auch die Aufarbeitung von Unrecht blutig statt, nämlich mit Hilfe, wie gesagt, der Guillotine. Mit dieser Aufarbeitung von Unrecht, wie das so schrecklich heißt, befasst sich nach dem Ende der DDR der bundesdeutsche Rechtsstaat. Und von Bärbel Bohley, die ja auch in Paris ist, stammt der Satz, wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen. Abrechnung, Gerechtigkeit, Rechtsstaat, wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
Ja, das ist immer noch nicht ausdiskutiert und wir sind gestern in einem, denke ich, ganz intensiven Gespräch in der Schlussphase zu den Kernfragen gekommen. Also, natürlich möchte jeder von uns mehr als nur die Erfüllung eines geschriebenen Rechts. Er möchte Gerechtigkeit und dem Unrecht geschehen ist, der möchte auch irgend so etwas wie Genugtuung. Aber der Rechtsstaat muss seine Grenze am geschriebenen Recht wirklich behalten, denn nichts wäre schlimmer als die emotionale Aufladung eines Gerechtigkeitsbedürfnisses, weil ein Gerechtigkeitsbedürfnis, wenn es sich wirklich erfüllt, und zwar an denen, von denen man Unrecht erlitten hat, führt zu neuem Unrecht. Also ich bin ein engagierter Vertreter des Rechtsstaates, aber gleichzeitig erscheint uns der Rechtsstaat häufig sehr, sehr kalt. Und die Frage ist, wie wir Gesetze schaffen, die dem Einzelnen wirklich auch das Gefühl vermitteln, hier wird versucht, dir Recht widerfahren zu lassen, auch im politischen Sinne. Und das geht in der DDR ganz schwierig ab, denn wir wissen nicht, wie wir mit den Mitteln des geschriebenen Rechts ein Staat, der nur ein politisches Recht hatte, wie wir damit umgehen sollen, wie wir mit den einzelnen Personen umgehen sollen. Und ich bin dafür, dass wir nur Kapitalverbrechen juristisch anklagen. Mit dem anderen müssen wir leben. Wir müssen auch mit Verwundungen leben.
In Frankreich, Herr Schorlemmer, hat ja die blutige Abrechnung mit dem Feudalsystem auch so etwas wie, ein bürgerliches Selbstbewusstsein geschaffen, das die Rebellion gegen die Obrigkeit ja nie ganz ausschließt. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, dass den deutschen Nachbarn jedenfalls der Mehrheit dieser Gedanke eher fremd ist, vielleicht sogar furchteinflößend?
Ja. Ich glaube, da sind Welten zwischen uns, die haben wir noch nicht, wirklich diskutieren können. Und ich habe auch den Eindruck, dass zwischen deutschem und französischem Denken noch Gräben sind. Wir haben in der Freundschaft keine Gräben, aber einander verstehen, sind wir noch weit von entfernt.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass die Franzosen, mit denen Sie auf dieser Reise sprechen konnten, sich beschäftigt haben mit den Problemen, die Menschen der ehemaligen DDR heute haben? Oder ist denen das auch eher fremd?
Also, so wie sie uns persönlich begegnet sind, haben sie Interesse gezeigt, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass sie sehr, sehr wenig von uns wissen. Und Frankreich, denke ich, viele Franzosen mit solchem Stolz auf ihre Nation schauen, dass Frankreich und Paris zumal doch der Mittelpunkt der Welt und auch der Intellektualität ist.
Hierzulande, Herr Schorlemmer, wird ja viel und gerne über die nach wie vor existierenden Gräben zwischen Ost- und Westdeutschen gesprochen, und das spielt ja in der Alltagswahrnehmung der Menschen ja eine große Rolle. Hat es auch in Frankreich eine Rolle gespielt? Werden Sie dort als Deutscher oder als Ostdeutscher wahrgenommen und behandelt?
Also ich finde es ganz schön, dass diese Unterscheidung von den Franzosen aus nicht gemacht wird. Man kommt leicht zur Sache, das, was einen interessiert. Nur merke ich natürlich, dass die Franzosen noch viel weniger eine Vorstellung haben, wo zum Beispiel die Stadt liegt, wo ich lebe. Wir sind meist ganz froh, wenn sie wissen, wo Leipzig liegt. Also das ist doch weit weg noch.
Eine letzte Frage, Herr Schorlemmer, noch ist ja der Staatsbesuch nicht ganz zu Ende, aber vielleicht können Sie uns jetzt schon sagen, was Sie eigentlich, ich vermute ja, dass es Ihr erster Staatsbesuch war, was bringen Sie eigentlich an Erfahrungen und Eindrücken von einer solchen Reise mit?
Ja, ich habe hier gesehen, was Stil ist in einer Demokratie. Es hat mich erfreut, begeistert und befremdet. Also zu sehen, wie hier eine fast monarchische Republik zelebriert wird, aber was auch lockerer Stil ist, dass man hier also ganz und gar zu seiner Nation, zu seinem Volk stehen kann, hat mich auch ein bisschen befremdet, aber...
Warum hat Sie das befremdet? Können Sie das erklären?
Na, so viel zeremoniell, so viel Prunk, so viel Pomp, so viel, achten auf Formen. Aber es hat auch etwas Festliches, auch etwas Schönes, wie gesagt, etwas Verführerisches vielleicht. Aber ich hatte in den Räumen, in denen ich da war, eher den Eindruck, also ich bin hier in einer Monarchie. Und auch die Konzentration auf den Präsidenten ist hier so stark wie in Deutschland glücklicherweise nicht. Ich hoffe nicht, dass sich das bei uns auch dahin entwickelt.
Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das war Friedrich Schorlemmer, direkt aus Paris heute Morgen. 8.21 Uhr ist es geworden, 9:09.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mittlerweile ist es 7.50 Uhr, 10 vor 8. Campus 2000. Im Deutschlandfunk gibt es seit gestern und bis Ende dieser Woche einen Themenschwerpunkt, der sich Campus 2000 nennt, wie gehört, und der sich mit der Bildungs- und Universitätslandschaft in Deutschland beschäftigt, ihren aktuellen Krisen und Defiziten, ihren Chancen und Perspektiven. Der Beitrag, den Sie jetzt gleich hören, er hat mit der Wohnungssuche der Studenten zu tun und einem neuen Vermieter, den es seit jüngstem gibt, der Bundeswehr. Sie bietet vor allem in Ballungsräumen billige Studentenbuden, bei deren Vermittlung es allerdings Einschränkungen gibt. Wolfgang Nitschke hat sich in München umgetan in der Sanitätsakademie und hat sich dort zunächst einmal ein Studentenzimmer in einer Kaserne zeigen lassen.
Wir haben nicht hier zu uns eine Sedan mit einer Lampe, zum Bett umfunktionierbares Sofa, und schließt sich daran an, freie Fläche, danach ein Schreibtisch, abschließbar mit kleinen Drehstuhl, mit Armlehnen, eine große Schreibtischlampe, ein bequem aussehender Sessel, der auch tatsächlich bequem ist. Die Aussicht ist zufriedenstellend und kleiner Ablagetisch, eine kleine Kommode, Kleiderschrank und fließend Wasser, Waschbecken mit Spiegel, kleine sanitäre Ecke.
Eine typische Studentenbude, in diesem Fall die von Wolfram Springer, der am 2. November in München sein Studium beginnt. Mit 17 Quadratmetern hat Wolfram erheblich mehr Platz als mancher Kommilitone und auf dem freien Wohnungsmarkt bekommt man solch ein Zimmer nicht unter 500 Mark. Wolfram jedoch zahlt nur 160 Mark warm, inklusive Bettwäsche. Sein Vermieter Volker Rühe, Anschrift Bundesministerium für Verteidigung, Harthöhe Bonn. Natürlich kümmert sich der Minister nicht selber um die Studenten. In München ist Oberstleutnant Olaf Funke zuständig.
Das Ministerium hat ein Attraktivitätsprogramm Bundeswehr gestartet. Das sind ca. 80 Maßnahmen. Und unter anderem gehört diese Maßnahme auch dazu, dass ehemalige Soldaten den weiteren Lebensabschnitt insofern, sagen wir mal, erleichtert wird, der weitere Lebensabschnitt, dass man ihnen die Suche von Wohnmöglichkeiten in Ballungsräumen insofern erleichtert, dass sie erstmal ein halbes Jahr bis zu einem Jahr bei uns wohnen können.
In München und Umgebung stehen knapp 50 Wohnplätze für studierende Reservisten zur Verfügung. 20 in der Sanitätsakademie, 5 am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, der Rest in Neubiberg. Und Zimmer frei hat die Bundeswehr nur noch in Fürstenfeldbruck. Alle anderen Plätze waren nach wenigen Tagen vergeben.
Natürlich stürzt sich alles auf jetzt hier die Ernst-von-Bergmann-Kaserne. Gute Anbindung nach Schwabing. Sie können entweder mit dem Radl reinfahren oder mit dem Bus und mit der neuen U-Bahn. Allerdings muss ich auch sagen, Fürstenfeldbruck ist natürlich nicht so attraktiv, denn wenn Sie vom Fliegerhorst erstmal zur S-Bahn müssen, das ist schon eine Anreise, die natürlich nicht so attraktiv erscheint, als wenn Sie hier in der quasi Innenstadt untergebracht werden.
Zentral gelegen, billig und geräumig, das sind die Vorteile, die der Vermieter Bundeswehr zu bieten hat. Der Nachteil für die Mieter besteht in der Kasernenordnung.
Im Grunde genommen sind das Leute, die das System Bundeswehr erstmal kennen. Denn sie sind gerade erst aus dem Wehrdienst oder ein bisschen länger aus dem Wehrdienst herausgekommen. Also sie kennen unsere Verhaltensweisen. Sie haben lediglich allerdings hier die Hausordnung zu beachten, das heißt die Kasernenordnung. Da geht es darum, wie es bei anderen, die normal vermieten, auch eine Hausordnung haben, also 22 Uhr mal Hausruhe. Natürlich ist hier eine kleine Einschränkung, das ist ein bewachter militärischer Bereich. Er kriegt einen Ausweis, er passiert also eine Wache. Besucherregelung bis 22 Uhr, also das berühmte Mädchen, das besucht, das muss um 22 Uhr dann aus der Kaserne heraus sein. Das ist aber für alle, gilt für alle. Ansonsten sind keine Beschränkungen da. Er ist nicht Soldat, er ist also ein Zivilist, ein ehemaliger von uns. Ob seine Haare lang oder kurz sind, das ist gleichgültig. Er wird auch nicht überwacht, dass wir Stubendurchgänge oder sowas hätten. Wenn einer ein Lagerfeuer auf dem Flur macht, das kriegen wir schon mit. Und wenn einer die Kesselpauke ab 22 Uhr besonders stark anschlägt, das kriegen wir natürlich auch mit. Beschränkungen, außer denen, die ich genannt habe, nicht. Im Gegenteil, sie haben noch das Angebot eigentlich, hier außerdienstlich Sport zu machen in unseren Sporthallen. Das ist ein gutes Angebot. Und sie können ja auch an der Truppenverpflegung gegen Bezahlung teilnehmen.
Wolfram Springer sieht seine Wohnsituation ähnlich positiv wie der Oberstleutnant.
Ich bin ehemaliger Soldat, wie gesagt, war 2 Jahre bei den Fallschirmjägern in Farel stationiert, habe den Dienstgrad des Fähnrichs der Reserve jetzt, habe erfahren über die Möglichkeit der Kasernenwohnung durch die Medien eigentlich zuerst und mich dann verstärkt dafür interessiert, habe mich in München um den Studienplatz beworben, den auch bekommen und empfinde das als eher willkommen, sich in ein gewohntes Umfeld zu begeben, um dort die weitere Planung und auch den zivilen Wohnungsmarkt eben zu begutachten und dann sich eine geeignete Wohnung suchen zu können. Und insofern fühle ich mich auch in der Umgebung wohl, möchte ich schon sagen. Und es ist bei mir jetzt ein halbes Jahr her, dass ich die Bundeswehr verlassen habe. Und insofern war es nur eine kurze Umstellung für den Bekanntenkreis, mich nicht in der Kaserne anzuschreiben.
Andere Studenten haben da schon mehr Probleme, sich ein Leben in der Kaserne vorzustellen.
Also mit Ausgangsschluss kann ich es mir absolut nicht vorstellen. Solange ich da frei bin, dann schon eher.
Wenn die ganze militärische Atmosphäre da zwangsläufig zustande kommt, auch bedingt vielleicht durch Anwesenheit von Soldaten und so weiter, sind ja nicht komplett geräumte Kasernen. Bedingt irgendwie
wirklich so eine Einengung, eine psychische Einengung, glaube ich. Also da kann man nicht so frei sein.
Ich habe 15 Monate in der Bundeswehrkaserne gewohnt, also ich will da nicht nochmal rein.
Nicht so gern, weil nur aus rein dem Grund, dass das konkret ja meist ziemlich hässliche Siedlungen sind.
Kritik wird außerdem daran geübt, dass die Zimmer ausschließlich an ehemalige Soldaten vergeben werden. Oberstleutnant Funke findet das aber durchaus legitim.
Diese Leute, die sich für uns entscheiden, denen geben wir auch im weiteren Lebensabschnitt eine Möglichkeit, eben wieder gut Fuß zu fassen. Und das ist eben bei einem Kriegsdienstverweigerer nicht. Und bedenken Sie auch mal, wir haben ja aus Gewissensgründen damals verweigert und jetzt würde man in einem Bereich wohnen, der bewacht wird, wo man Waffen trägt, könnte man denen das überhaupt zumuten?
Mit Frauen hingegen hat die Bundeswehr keine Probleme. Soldatinnen bekommen selbstverständlich genauso eine Bude wie Soldaten. Theoretisch, denn bislang gab es keine Bewerberin. In München müssen die Bewohner aber trotzdem nicht auf die Anwesenheit des weiblichen Geschlechts verzichten. Um die Sorgen und Nöte der Studenten kümmert sich eine Soldatin. Und da es von dieser Spezies in der Sanitätsakademie einige gibt, sieht der Oberstleutnant auch keine Probleme mit der Besucherbeschränkung auf 22 Uhr auf sich zukommen. Die Soldatinnen bleiben schließlich auch nach 10 in der Kaserne.
Studenten in Kasernen, ein Beitrag von Wolfgang Nitschke, 7 Uhr und 58 Minuten. Es ist in 2 Minuten hier die 8 Uhr Nachrichten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Uhr 51 ist es 8:09.
Campus 2000.
In Greifswald scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die alte Hanse- und Universitätsstadt böte eine ideale Kulisse für eine Neuverfilmung der Feuerzangenbowle. An den zahlreichen historischen Hochschulgebäuden nagt der Zahn der Zeit und doch gibt sich die Alma Mater ganz modern, plant Neubauten für ihre Unikliniken und rühmt sich interdisziplinäre Studiengänge. Landschaftsökonomie und Naturschutz heißt das neueste Angebot im Greifswalder Fächerkanon. 540 Jahre alt ist die Greifswalder Universität und sie pflegt ihre Traditionen, da scheut der Rektor auch einen Auftritt im Talar nicht. Jacqueline Beusen hat den Semesterbeginn in Vorpommern beobachtet.
Meine lieben Studenten und Studenten des ersten Semesters und für solche, die sich für das erste Semester halten, ich gehe davon aus, dass sich viele in diese illustre Schar mit eingereiht haben. Ich möchte Sie im Namen der Hansestadt Greifswald sehr herzlich als Neuimmatrikulierte begrüßen.
Bürgermeister Joachim von der Wense hat die Angewohnheit, die erwartungsvollen Erstsemesterstudenten der Greifswalder Universität zu Beginn ihres Studiums auf ein Bierchen zu bitten. Freibier fließt in einer der Studentenkneipen der alten Hansestadt. Es ist rappelvoll. Von den rund 1000 Greifswalder Studienanfängern zwängen sich viele in das gemütliche Kellergewölbe. Und der Bürgermeister amüsiert sie mit ein paar Spitzen gegen die Landespolitik.
Mein persönlicher Wunsch ist, dass Sie alle den ersten Wohnsitz hier in Greifswald nehmen. Das bedeutet nämlich für die Hansestadt Greifswald ein Pro-Kopf-Mehreinnahme von 1200 Mark pro Jahr. Die würden wir dann gerne der Universität zur Verfügung stellen, damit das, was aus Schwerin nicht kommt, was die Schweriner uns vorenthalten, der Universität wieder zurückgeben können.
Prost. Bürgermeister von der Wense und der von der Sparpolitik der Mecklenburg-Vorpommerschen Landesregierung gleichfalls geplagte Rektor der Uni, Jürgen Kohler, erheben trotzig die Gläser. Die Studenten kennen ihren Rektor schon, allerdings im Ornat. Der Brauch in Greifswald nämlich sieht vor, dass der Rektor in der Aula der Uni dem akademischen Nachwuchs die 5 Fakultäten seiner Alma Mater vorstellt. Dazu werden eigens die schweren samtenen Talare aus der Kleiderkammer geholt. Jeder Dekan trägt eine andere Farbe. Blutrot ist die Tracht der Mediziner. Das prachtvolle Schauspiel scheint so manchen Studienanfänger zu berühren und zu überzeugen.
Ich wollte überhaupt nicht nach Greifswald. Ich bin hier von der ZVS hingeschickt worden, wollte eigentlich nach Heidelberg, hatte ein 1,0er Abi und einen super Medizinertest und studiere jetzt halt hier Medizin in Greifswald. Also mir gefällt es auch mittlerweile sehr, sehr gut in Greifswald. Also ich würde auch nicht mehr tauschen, wenn man mir jetzt auch Heidelberg anbieten würde, weil ich es schön finde, dass es hier eine kleine Universität ist. Man kennt ziemlich viele Leute, man hat Kontakt zu den Professoren, der Hörsaal ist nicht überfüllt. Am Anfang hat man natürlich die Vorurteile und alle Freunde sagen, ja, was weiß ich, kannst nach Polen ziehen oder ja, dann wirst du ja, Ostlerin. Ja, aber im Endeffekt war mir das dann, als ich das mir hier angeguckt habe, egal.
Die schick gekleidete junge Düsseldorferin schießt schnell noch ein Erinnerungsfoto. Die barocke Aula mit ihren allegorischen Darstellungen der Wissenschaften in Gips und Blattgold und davor die eigens angereiste Frau Mama.
Im Grunde fand ich es gar nicht schlecht, mal in die Nähe von Rügen zu kommen. Und dadurch haben wir irgendwie den Osten auch kennengelernt. Ich glaube, sonst wären wir gar nicht hierher gekommen. Eigentlich ist es auch sehr attraktiv hier am Meer. Man kann segeln, surfen und im Winter auf dem Bodenschlittschuh laufen. Also ich habe eigentlich auch nur Positives von den älteren Semestern gehört.
Haben Sie nicht den Eindruck, ein bisschen altmodisch hier?
Nein, überhaupt nicht. Also mir gefällt das auch gegenüber unseren Universitäten so im Ruhrgebiet. Also ich glaube, Köln oder Bochum. Da fehlt einfach ein bisschen mehr Tradition, was hier eben ist. Man kennt es eher von England oder von Oxford, Cambridge, aber ich finde es ganz toll.
Ein Viertel der Studenten in Greifswald stammt aus dem Westen. Sie werden überwiegend über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze hierher vermittelt. Matthias, der gerade sein Auto hinter dem Hauptgebäude der Uni geparkt hat, stammt zwar aus dem Vorpommerschen, aber auch er wollte ursprünglich andernorts sein BWL-Studium beginnen.
Dann klappte das irgendwie alles nicht und dann habe ich mir die Studienbedingungen angeguckt und da war Greifswald dann nachher mit am besten, weil hier sind sehr gute Bedingungen, zumindest bis zum Vordiplom, weil hier nicht so viele Studenten sind und ich auch eine Übung mit unter 10 Leuten manchmal haben kann. Wir haben etwa 5.250 bis 5.500 Studenten und wir haben den Vorteil, hier kann man auch in andere Studienfächer rein, schnuppern, mitstudieren, sprich das Studium Generale ist hier möglich, also das Beenden des Studiums in der Regelstudienzeit ist möglich.
Und trotzdem hat Matthias noch Zeit für den AStA. Er kümmert sich um die Finanzen der studentischen Selbstverwaltung und um Erstsemester. Was die von ihm wollen? Eine Wohnung natürlich. Ralf zum Beispiel braucht auch noch dringend eine Bude.
Was war die Frage nochmal? Warum kein Plattenbau? Nee, es deprimiert mich zu sehr. Da schlafe ich lieber draußen. Ich habe mir 5 Wohnungen angeschaut. Ich habe mir die Leute angeschaut, die da wohnen. Und das sind eher so Leute, naja, es mag ein Vorurteil sein, aber die sehen wirklich ganz runtergekommen aus. Also nicht jetzt so vom Äußeren her, sondern wenn man denen in die Augen schaut. Das ist sehr seltsam.
Ralf kommt aus Krefeld und ist im Gegensatz zu vielen anderen Erstsemestern nicht zum ersten Mal von zu Hause fort.
Nee, ich war vorher schon 2 Jahre im Ausland. Das heißt auch, ich war vorher 2 Jahre im Ausland und... nee, ich habe nichts gegen Osten. Das ist das erste Mal, dass ich im Osten bin.
Also Vorurteile sind ganz bestimmt auf beiden Seiten. Konstanze aus Bremen hat sich an den Kachelofen in ihrer WG gewöhnt, lebt prima auch ohne Telefon und beklagt eigentlich nur eins.
Das Nachteilige ist manchmal, dass einem, also mir zumindest, die Großstadt auch fehlt. Also gerade, ob das so im Bereich Einkaufen ist oder wie gesagt auf Studien bezogen, wenn ich mal in der Musik nicht zum Seminar gehe, dann geht das gleich vor Selbstshop. Wo waren Sie denn gestern? Ich meine, insofern ist es ja auch positiv, weil den Dozenten schon auffällt, dass man nicht da ist. Aber was auch nachteilig ist, wenn man Leute manchmal nicht sehen möchte, man sieht sie halt doch.
Die Musikstudentin möchte Gymnasiallehrerin werden. Ihr Fach ist von den Sparmaßnahmen der Landesregierung betroffen. Der Studiengang läuft aus.
Bei uns fing es ja schon letztes Jahr an, dass letztes Jahr gesagt worden ist, wir schließen die Lehramtsausbildung. Und wir hatten das damit durchgesetzt, dass, wie gesagt, mein Studiengang noch zu Ende studieren darf. Unter anderem, weil wir unter Vertrauensschutz auch stehen. Und wir hätten geklagt, wenn wir gewusst hätten.
Für die Zukunft ihrer ehrwürdigen Uni, übrigens der größte Arbeitgeber der Stadt, seien sie auch schon auf die Straße gegangen. Der Finanznot zum Trotz registriert Greifswald steigende Studentenzahlen.
Erfreulich wenige hat abgeschreckt, dass wir im Moment in Schwerin diese horrenden Spardiskussionen haben, so, wo das Ministerium uns immer wieder Knüppel zwischen die Beine schmeißt und sowas.
Kai Kapinski zupft an seinem verwaschenen hellgelben Schal. Auch er ist beim AStA und damit in der Anlaufstelle für die Erstsemester. Von der Wand des mit Formularen und Merkblättern vollgestopften Büros blickt ein etwas verblichenes Bild von Gorbatschow. Und an einer Pinnwand hängt ein verballhorntes Konterfei des Landesvaters. Eine frisch immatrikulierte Bio-Studentin stürmt herein und sucht dringend einen Kopierer für einen Haufen Skripte.
Die Professoren haben alle einen kleinen Tick teilweise. Der Prof, naja, der ist alt, der ist eigentlich schon in Rente und sie haben keinen anderen gefunden. Und wenn er dann nicht gerade mal guter Verfassung ist oder so, dann muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass er da vorne nicht irgendwann mal umkippt.
Die anderen Profs aber seien okay, so viel könne sie schon jetzt sagen. In Greifswald kennt jeder jeden und das schon zu Beginn des Semesters. Kai scheint gerade deshalb hier zu gefallen.
Ich bin irgendwie auch der Typ, der gerne kleine und überschaubare Einheiten hat manchmal. Wenn mich das dann ankotzt mit der Sozialkontrolle, wenn ich das nicht mehr aushalten kann, weil es ist ja wirklich so, dass man irgendwann mal jeden kennt, na gut, dann kaufe ich mir ein 35-Marks-Ticket und fahre am Wochenende nach Berlin.
S2 aktuell.
Thomas Stein hat sich in jener Kreisstadt in Sachsen-Anhalt umgehört, die mal Mittelpunkt des Braunkohlenbergbaus in der ehemaligen DDR war, in Bitterfeld.
Die Region um die Städte Bitterfeld und Wolfen ist das vielleicht am stärksten vom Strukturwandel betroffene Gebiet in den neuen Bundesländern. Das chemische Kombinat Bitterfeld, die Filmfabrik Wolfen und das Braunkohlekombinat Bitterfeld gaben zu DDR-Zeiten den Menschen dort Lohn und Brot. Noch 1990 waren in Bitterfeld 18.000 Menschen regulär auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Heute sind es gerade noch 6.000. Dafür sind aber inzwischen 10.000 Menschen in den zweiten Arbeitsmarkt abgerutscht. Das heißt, sie sind in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen tätig. Der zweite Arbeitsmarkt ist mit anderen Worten in Bitterfeld um 40% größer als der erste. Die Beschäftigung auf ABM-Basis hat aber wenigstens verhindert, dass die Arbeitslosigkeit noch höher liegt, als das ohnehin der Fall ist. Bitterfelds Bürgermeister Werner Rauball.
Wir haben derzeit eine Arbeitslosenquote für unseren ganzen Bereich, also für den Kreis Bitterfeld. Da sind also auch die Arbeitslosen aus Wolfen mit einbezogen, insbesondere aus Wolfen einbezogen, von 19,7%. Und das ist in nackten Zahlen etwa 11.000 Arbeitslose. Bei diesen 11.000 Arbeitslosen sind 2/3 davon Frauen arbeitslos. Und das ist für uns ein ganz dramatischer Verfall, weil gerade die Frauenarbeit hier eben sehr hoch gehalten war bis zur Wende und danach wurden insbesondere dann Frauen nach Hause geschickt und das ist für das Selbstverständnis dieser Frauen hier einfach dramatisch negativ.
Insgesamt sind allein 500 ABM-Kräfte in verschiedenen Beschäftigungsgesellschaften direkt für die Stadt Bitterfeld tätig. Dagegen hat die Stadtverwaltung nur 15 Arbeiter selbst in ihren Diensten. Die wichtigsten Einsatzgebiete der Leute vom zweiten Arbeitsmarkt sind die Grünflächenpflege, aber auch die Sanierung von Flächen und Gewässern sowie die Rekultivierung ehemaliger Braunkohletagebaue. Für Bitterfeld erweist sich die hohe Zahl von ABM-Kräften als vorteilhaft, muss die Stadt hierfür doch nur einen Eigenanteil von 10% aufbringen. Hilmar Völkner, der ABM-Koordinator der Stadt.
Wir müssen von der Stadt Bitterfeld, das müssen Sie sich mal jetzt vergegenwärtigen, 1,5 Millionen Mark circa aufbringen als Eigenanteile, als 10% die Eigenanteile für diese AB-Maßnahmen. Das fällt uns natürlich sehr schwer, die finanzielle Situation der Stadt Bitterfeld ist nicht gerade rosig. Wir müssen uns ganz schön anstrengen, um das aufzubringen. Und noch mehr, glaube ich, können wir uns finanziell nicht leisten.
Das labile Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt von Bitterfeld ist derzeit akut gefährdet. Setzt sich die Bonner Koalition mit ihren Überlegungen durch, die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu kürzen und den Lohn auf 80% des Tarifes zu kürzen, würde das die Menschen und die Stadt unmittelbar treffen. Bürgermeister Raubal versucht, das deutlich zu machen.
Es mag sein, dass bestimmte Fehlentwicklungen vorhanden sind, weil die Tarife im ABM-Bereich zu hoch vielleicht angesetzt worden sind und deswegen die Überlegung, die Tarife auf 80% der üblichen sonstigen Tarife hier einzustufen, vielleicht nicht unbedingt falsch ist. Aber wir müssen mehrere Faktoren beachten. Erstens, diese Tarife sind hier vor Ort werden kaum noch gehalten. Das heißt, hier wird schon im Wesentlichen Untertarif gezahlt. Wenn ich dann 80% der Untertarifzahlungen auch hier auf die ABM-Leute vertreten würde, würde das noch eine deutliche Absenkung des Einkommens bedeuten.
Besonders problematisch wird es für Bitterfeld, weil in diesem Jahr die individuelle Förderfähigkeit vieler ABM-Kräfte ausläuft und die Beschäftigungsgesellschaften sich theoretisch von ihnen trennen und neue Leute einstellen müssten. Die sind aber gar nicht vorhanden. Es geht ausschließlich um diejenigen, die jetzt auf den zweiten Arbeitsmarkt angewiesen sind. Werner Raubal, der aus Nordrhein-Westfalen nach Bitterfeld gekommene sozialdemokratische Bürgermeister, malt in düsteren Farben die Konsequenzen einer deutlichen Verringerung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an die Wand.
Wenn wir irgendwann mal unter diese Zahlen geraten, die in den Vorjahren vorhanden waren, werden wir hier Unruhen bekommen. Und dann glaubt keiner mehr diesem Kanzlerwort von den blühenden Landschaften, sondern dann wird hier die Konsequenz eintreten, dass dann plötzlich PDS gewählt wird und nicht mehr die bisherigen alten Parteien, SPD, CDU, vielleicht auch FDP, sondern wird PDS gewählt.
Thomas Stein berichtete aus Bitterfeld. Experten befürchten, dass mit Auslaufen der ABM-Maßnahmen die Arbeitslosenquote etwa in der Region Wolfen-Bittersdorf und vor allen Dingen auch in anderen neuen Bereichen der neuen Bundesländer, dass aber in der Region Bitterfeld-Wolfen die Arbeitslosenquote auf 25-30% steigen wird. Eine Horrorvision, wenn man bedenkt zum Beispiel, dass an jedem Arbeitsplatz gewöhnlich auch eine Familie noch dran hängt.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
In Deutschland werden die meisten alten Menschen, die nicht über eine ausreichende Rente verfügen, von der Sozialhilfe aufgefangen. Anders sieht das in islamischen Ländern aus. Hier ist für die Altersvorsorge die eigene Familie zuständig. Was geschieht aber, wenn es keine Familie vor Ort gibt? Viele deutsche Frauen haben ihre Männer auf dem Berufsweg in die Türkei begleitet und sind, nach dem Tod ihres Mannes, auf sich allein angewiesen. Für diese Frauen ist in Istanbul ein kleines Altersheim eingerichtet worden. Für die Türkei etwas Besonderes, für die Bewohnerinnen eine Notlösung. Ulrich Pick über das Leben deutscher Seniorinnen am Bosporus.
Istanbul. Hier an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien leben knapp 16 Millionen Menschen. Unten am Goldenen Horn nahe der Galata-Brücke im Stadtteil Eminönü drängen sich täglich tausende Einheimischer zwischen Schiffsanlegern und Einkaufsständen. Begleitet werden sie von den elektrisch verstärkten Klängen einiger Straßenmusiker. Wesentlich ruhiger ist es weiter nördlich auf den Hügeln im Stadtteil Nishantashe. Hier vis-à-vis zum amerikanischen Krankenhaus in der Büyükşehir-Sokaye liegt das einzige deutschsprachige Altenheim der Türkei. Vor über 30 Jahren wurde es eingerichtet in einer Villa, deren staubig-graue Fassade die einstige Schönheit nur schwer preisgibt. Träger der Einrichtung ist ein unabhängiger Verein türkischer Staatsangehöriger deutschen Ursprungs. Die katholische Auslandsseelsorge kümmert sich um die Belange in Deutschland. Die bescheiden eingerichteten Räume bewohnen 9 Damen im Alter zwischen 70 und 89 Jahren. Sie teilen nach Ansicht von Barbara Bach, Pastoralreferentin der katholischen Gemeinde in Istanbul, ein Schicksal, das vielen älteren Frauen in islamischen Ländern widerfährt.
Ja, wissen Sie, das ist halt das Schicksal der deutschen Frauen, die ins Ausland heiraten. gerade in den orientalischen Ländern, wo die Familie so eine große Bedeutung spielt, diese Frauen haben hier keine Familie. Und wenn dann der Mann tot ist, was ja meistens passiert, dass die Männer zuerst sterben, ist nichts dafür garantiert, dass die türkische Familie die Sorge für die deutsche Schwiegertochter übernimmt. Das passiert schon auch, ne? Also es ist nicht generelles. Ich will da nichts über die türkischen Familien sagen. Aber die Zuständigkeit ist immer innerhalb der eigenen Familie. Aber die eigene Familie ist in Deutschland geblieben. Und wenn die Frauen hier 30, 40, 50 Jahre leben, dann gibt es keine lebendigen Kontakte mehr, wenn die Leute überhaupt in Deutschland noch leben aus der Zeit.
Drei der hier wohnenden Damen sind schon fast 60 Jahre in der Türkei. Und selbst diejenige Bewohnerin, die am wenigsten lang am Bosporus lebt, kann bereits ein Vierteljahrhundert aufweisen. Dennoch ist ihnen das Land zwischen Orient und Okzident nie richtig zur Heimat geworden. Eine Erfahrung, die Ingrid Potscher, seit 4 Jahren Leiterin des Altenheimes, gut nachvollziehen kann. Ihrer Meinung nach bleibt man als Deutsche in der Türkei irgendwie immer eine Fremde.
Ich bin aus der türkischen Familie raus, weil ich mich habe scheiden lassen. Aber ich kenne ja so verschiedene Beispiele im Bekanntenkreise, dass eine ausländische Frau in aller Regel aufgenommen wird, von der türkischen Familie angenommen wird. Auch bis zu einem gewissen Grad reinwachsen kann in die Familie. Aber in vielen Fällen, wenn sie dann alleine bleibt, doch wieder mehr auf sich selbst gestellt ist. Das ist in türkischen Familien nicht unbedingt, also rein türkischen Familien nicht so. Von daher sage ich einfach mal, ist man halt eben immer fremd.
Doch nicht nur das Alleinsein ist vielen Frauen zum Problem geworden. Große Schwierigkeiten liegen auch in der Altersversorgung. Zwar ist das Leben in einem Heim für die Türkei etwas Besonderes, wenngleich aus Sicht der Einheimischen sehr verpönt, doch in einem Land, das jährlich mit einer 3-stelligen Inflationsrate zu kämpfen hat, werden Ersparnisse rasch aufgezehrt. Deshalb müssen viele der älteren Damen Unterstützung beziehen.
Das ist alles nicht absehbar gewesen, wenn Leute vor 60 Jahren hergekommen sind oder vor 40 Jahren und gesagt haben, naja, wir haben da unsere Wohnung und da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern und Miete müssen wir nicht bezahlen und von meiner Rente kommen wir schon durch irgendwann mal. Dann hat also die Inflation das alles eingeholt und von der Rente kommt man eben nicht mehr durch.
Hermine Schelinski ist seit 1937 in der Türkei. Die heute 85-jährige Wienerin hatte sich ihr Leben eigentlich anders vorgestellt. Denn als sie den Zug zum Bosporus bestieg, sollte das eine Reise ins Glück werden.
Ein Jugendtraum. Ich wollte unbedingt die Türkei kennenlernen. Mit den alten Paschas, womöglich sollte er reich sein und sollte bald sterben. Und dann könnte ich mit viel Geld wieder nach Wien zurück. Aber wie ich schon in Istanbul war, war ich schwer enttäuscht. Nichts von einem Pascha und nichts von alter Türkei.
Und dennoch trat sie nicht den Heimweg an. Auf der deutschen Botschaft in Ankara, wohin der letzte frei gewählte Reichskanzler Franz von Papen als Botschafter versetzt worden war, fand die junge Frau eine Anstellung. Doch auch als sie ihren Mann kennenlernte, ging sie nicht zurück nach Wien. Beide machten ein deutsch-türkisches Restaurant auf, später ein Taxiunternehmen. Es folgten Reisen nach Mexiko und in die USA und erst als ihr Mann gestorben war, dachte sie an eine Heimkehr.
Aber es hat nicht geklappt, weil ich nie einbezahlt habe. Jetzt haben die Österreicher gesagt, nee, also kommt nicht in Frage.
Erst jetzt merkte Hermine Schelinski, dass ihr die Heimat zur Fremde, die Fremde aber nicht zur Heimat geworden war. Doch sie hatte genügend Erfahrung gesammelt, um sich gut durchzuschlagen. Heute als Bewohnerin des deutschen Altersheimes ist sie zufrieden, hat sich mit den Verhältnissen arrangiert. Und wie steht es mit dem Gedanken, doch noch einmal nach Wien zurückzugehen?
Ach Gott, jetzt eigentlich nicht, wo ich in den Heim bin. Ich finde das hier sehr nett. Man wird gut versorgt, man hat einen schönen Garten. Ich habe es nie so gut gehabt eigentlich wie jetzt.
Allerdings bleibt ein eigentümlicher Zwiespalt.
Es ist so, dass man hier nicht zu Hause ist und dort nicht mehr zu Hause ist. Man lebt so in einem leeren Raum.
Trotzdem bietet das Altersheim ein kleines Zuhause, einen Schutz und den haben die alten Damen, so die evangelische Erifili Rauscher, dringend nötig.
Hier sind wir versichert. Niemand kann es mehr packen und Gott weiß ich was machen. Weil wir sind nicht so ohne niemand. Das ist sehr gut. Wir haben unsere Kirche, eine protestantische Kirche, orthodoxische Kirche, katholische Kirche. Hier haben wir einen Pfarrer, die evangelische Gemeinde kümmert für uns. Was wollen wir noch?
Eigentlich nichts, möchte man sagen. Doch anders als die neuen Frauen im Stadtteil Nişantaşı warten viele andere Istanbulerinnen deutscher Abstammung auf einen ähnlichen Alterswohnsitz. Entsprechend hat die katholische Kirche einen Treff eingerichtet, damit schon jetzt, so Pastoralreferentin Barbara Bach, Kontakte geknüpft werden.
Die alten Leute, die in der Stadt wohnen, und da gibt es ja wirklich sehr viele, wir haben ungefähr 200 Adressen, für die ist es ziemlich wichtig zu wissen, dass sie da einen Punkt haben, wo sie Zuflucht finden, also so mit dem Bewusstsein leben zu können, sie werden hier nicht verloren gehen. Und das Altenheim ist halt die letzte Zuflucht für Leute, die keinen anderen Ort mehr auf der Welt haben. Also nicht eine von diesen Frauen, die jetzt da drin wohnen, hätte eine Alternative.
Eine Reportage von Ulrich Pick.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen. DLF Spezial. Sachsen.
Die deutsche Einheit im Kleinen, es gab sie schon vor dem 3. Oktober 1990 und dem Fall der Mauer, und zwar in Form deutsch-deutscher Städtepartnerschaften. 58 dieser Verbrüderungen auf kommunaler Ebene stammen aus der Zeit vor der Wende und mehr als 1000 Kommunen, kleine und große, haben sich dem Beispiel nach dem Mauerfall angeschlossen. Martin Gerner hat am Beispiel der Städte Döbeln und Unna nachgefragt, was eine solche Städtepartnerschaft heute noch ausmacht.
Was sagt Ihnen der Name Döbeln?
Döbeln.
Döbeln.
Döbeln,
oh.
Ist in Sachsen.
Und?
Ja? Steht hier in der Stadt.
Eine Partnerstadt von Unna, wussten Sie?
Ja, das wusste ich.
In der Fußgängerzone von Unna ist die Städtepartnerschaft mit Döbeln kein großes Thema mehr. Sofern bekannt, sind die Reaktionen eher routiniert. Dabei war es der deutschen Presseagentur 1989 immerhin eine Eilmeldung wert, als das westfälische Unna mit seinen 60.000 Einwohnern direkt an Dortmund angrenzend und das sächsische Döbeln, 25.000 Seelen Kreisstadt, 40 Kilometer westlich von Dresden, ihre Verbindung feierlich besiegelten. Die offizielle Delegation aus Döbeln war dazu ins Rathaus von Unna gereist, der Zeitpunkt der Unterzeichnung politisch brisant. Hermann Bremmer, in Unna zuständig für Städtepartnerschaften, erinnert sich.
Unna, den 17. Oktober, montagsabends, ist dieser Ratssitzung gewesen mit der Unterschrift, und am nächsten Tag hatte man dann ein Besuchsfeuer. Und von nach der Werksbesichtigung kommen die in den Bus, das war um die 12 Uhr oder 1 Uhr Nachrichten. Da kommt durchs Radio, Honecker ist zurückgetreten. Und die einzige Frau in dieser Delegation, die sagte dann von hinten, Gänsefleisch mal das Radio ausstellen. Die waren wie geschockt, die wussten nicht, was sie machen sollten.
In Unna wollte man eine Partnerstadt im anderen Teil Deutschlands schon viel früher, konnte aber nicht. Und was Döbeln anging, so entschieden nicht die Stadtoberen, sondern Ost-Berlin. Wilhelm Dördelmann, damals wie heute Bürgermeister von Unna.
Ganz anders, wie das bei uns ist. Hier beschließt eine Stadt völlig für sich, ob sie eine solche Städtepartnerschaft eingeht. Das heißt, wir mussten davon ausgehen, dass alle Verhandlungen in einem Maße von oben gesteuert waren, wie wir sie nicht kennen. Städte waren nicht selbstständige Einrichtungen, sondern die unterste Vollzugsebene des Staates.
Entsprechend liest sich die Partnerschaftsurkunde von 1989. Von der friedlichen Zusammenarbeit zweier Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung ist da die Rede und vom Dialog zwischen Bürgern aller Schichten. Formulierungen, um die zäh gerungen wurde, wie sich Unnas Stadtoberhaupt erinnert.
Wir haben meines Wissens erstmalig Schüleraustausch in einen Partnerschaftsvertrag vom Wortlaut her als Ziel der Partnerschaft mit reinbekommen.
Weshalb war das so schwierig damals?
Man wollte das nicht.
Ganze zwei sportliche Begegnungen hatte die Döbelner Delegation für das erste Jahr der Partnerschaft zugestanden. Und an denen sollten auf ostdeutscher Seite weitgehend Parteifunktionäre teilnehmen. Dazu allerdings kam es nicht mehr. Drei Wochen nach der Unterzeichnung der Partnerschaft fiel die Mauer. Dutzende von Döbelnern setzten sich spontan in ihre Trabis und fuhren nach Unna. Aus Unna gelangte anfangs vor allem materielle Hilfe nach Döbeln, und zwar dorthin, wo der Bedarf am größten war. Das galt besonders für das Gesundheitswesen und das Pflegeheim am Stadtrand, durch das ich mit Rolf Heinert, dem Leiter, gehe.
Das sind beheizbare Essenwagen, die wir von den Unnern geschenkt bekamen.
Das war das Erste?
Das war mit das Erste. Dann haben wir für jeden Heimbewohner, das war das Allererste, für jeden Heimbewohner ein fahrbares Bett geschenkt bekommen. Und die Straßen, die sehr desolat rund um die Gebäude waren, mit Buntsteinpflastern vollkommen erneuern.
Eine Klammer der Städtepartnerschaft ist der Döbelner Anzeiger, eine von zwei Tageszeitungen im Ort. Kurz vor den ersten Kommunalwahlen Ende April 1990 erstmals gedruckt, hat der Anzeiger, das Konkurrenzblatt aus DDR-Zeiten, inzwischen an Auflage überrundet. Das Besondere an den 19.000 Exemplaren, sie werden in der Partnerstadt Unna gedruckt, wo auch die überregionale Berichterstattung hinzukommt. Was dann abläuft, sucht wohl seinesgleichen unter den deutsch-deutschen Städtepartnerschaften. Claudia Behlau, Redaktionsleiterin.
Es fährt in Döbel ein leerer LKW los, in Unna der volle, mit den Zeitungen. Die treffen sich in Eisenach, das ist ungefähr die Hälfte. Dann werden die Fahrzeuge getauscht. Der leere fährt wieder zurück nach Unna und der volle fährt dann weiter nach Döbel.
Und erst wann da mit den Zeitungen morgens?
Ungefähr morgens um 4. Mhm. Das ist auch notwendig, weil die Leute natürlich ihre Zeitung dann um 5 spätestens im Briefkasten haben wollen.
Nadine Elsner war mit der 8. Klasse ihrer Unna Realschule eine Woche in Döbeln. Ihre erste Reise in die neuen Bundesländer.
Der Sinn ist eigentlich, dass man sich so kennenlernt, dass man sieht, wie war es da, oder man auch von denen selber hört, wie es war damals vor der Wende. Ich meine, was man in der Schule so hört, ist ja alles gut und schön, das kann mir jeder erzählen, aber die haben es ja wirklich mitgekriegt, ne, wie es war. Bei mir war es so, ich habe mich unheimlich gut verstanden mit meiner Partnerin und sie ist auch einmal mit uns im Urlaub gefahren. Ich bin so nochmal hingefahren, habe sie so besucht. Und wir haben also bis jetzt auch noch Kontakt. Also wir telefonieren öfter mal miteinander, also da ist der Kontakt von mir nicht abgebrochen.
4 Jahre ist das her. Inzwischen gibt es keine Klassenfahrten mehr. Nur noch die Lehrer tauschen sich aus. Das Interesse bei den Schülern habe in beiden Städten nachgelassen, meint Nadine Elsner.
Die Städtepartnerschaft zwischen Döbeln und Unna aufgespürt von Martin Gerner.
Deutschlandfunk.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in ein Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 189. In Deutschland gibt es viele kirchliche Kindergärten und Kindergärten von anderen Organisationen, aber es gibt nur wenige städtische Kindergärten und noch weniger private Kindergärten. Wenn ein Wohlfahrtsverband bereit ist, alle Kinder in seine Kindergärten aufzunehmen, die Eltern dort anmelden, sind das öffentliche Kindergärten. Und solche Kindergärten bekommen so viel Geld von der Stadt, dass die Eltern nicht viel dafür zu bezahlen brauchen, wenn ein Kind in einen Kindergarten geht. In Nordrhein-Westfalen bezahlen Eltern, die nicht mehr als 4.000 Mark im Monat verdienen, für einen Kindergartenplatz nur 50 Mark im Monat. In Ostdeutschland gibt es zu viel Kindergartenplätze, weil nicht mehr so viele Kinder geboren werden wie zu DDR-Zeiten, aber in Westdeutschland bekommen nicht alle Kinder, die von den Eltern in einem Kindergarten angemeldet werden, einen Kindergartenplatz. Ab 1. Januar 1999 soll es so viel Kindergarten geben, dass alle Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, deren Eltern das wollen, einen Platz in einem Kindergarten bekommen, aber neue Kindergärten zu bauen kostet viel Geld und die Städte und Gemeinden müssen sparen. Deshalb ist man bei der Stadtverwaltung gleich damit einverstanden, wenn Eltern sagen, ihre Kinder sollen lieber im Wald spielen als in einem Kindergarten. Solche Waldkindergärten waren zunächst nur im Frühling und im Sommer geöffnet und im Herbst und im Winter gingen die Kinder in einen normalen Kindergarten, aber seit 3 Jahren gibt es in 2 Städten in Norddeutschland auch Waldkindergärten, die gar kein Haus mehr haben. Da sind die Kinder das ganze Jahr draußen im Wald. Für solche Kindergärten braucht man nur Kindergärtnerinnen und einen kleinen Wohnwagen aus Holz, in den die Kinder gehen können, wenn mal besonders schlechtes Wetter ist. Aber auch bei Regen spielen sie meist draußen, denn sie finden es schön, durch Pfützen zu gehen und die Regentropfen im Gesicht zu spüren. Die Eltern, die wollten, dass es so einen Waldkindergarten für ihre Kinder geben sollte, haben zu einem Informationsabend ins Rathaus eingeladen. Im Rathaus war man gerne bereit, Ihnen für so einen Informationsabend über Waldkindergärten einen Raum zu geben. Sie haben die Zeitungen um einen Hinweis gebeten und haben eine Dame aus Norddeutschland gebeten, zu Ihnen zu kommen und mit Dias über einen Waldkindergarten zu berichten, den es dort schon seit 3 Jahren gibt. Das hat so vielen Eltern gefallen, dass sie eine Wohlfahrtsorganisation bitten konnten, so einen neuen Kindergarten auch in der Stadt zu gründen, in der sie wohnen. Morgens bringen die Eltern die Kinder hin und mittags holen sie sie wieder ab, denn auch in den normalen Kindergärten sind die meisten Kinder nur vormittags. Die Eltern geben den Kindern fürs zweite Frühstück etwas zu essen mit, zum Beispiel ein Butterbrot mit Fleischwurst und etwas zu trinken. Im Winter bekommen sie warme Getränke in einer Thermosflasche mit. Dann muss man sie auch warm anziehen. Jedes Kind hat einen Rucksack. Da ist etwas zu essen und zu trinken drin. Regenzeug, zum Beispiel eine Regenjacke, die sie überziehen können, wenn es anfängt zu regnen. Wäsche zum Wechseln, wenn sie mal sehr nass werden. Und eine Isoliermatte, damit sie sich nicht auf den kalten Boden setzen, um ihr zweites Frühstück zu essen oder wenn sie mal eine Pause machen wollen. Dass die Kinder Lieder singen, ist genauso wie in anderen Kindergärten, aber statt mit Spielzeug zu spielen, spielen sie damit, was sie im Wald finden. Dabei lernen sie viel über die Pflanzen und Tiere im Wald und auf diese Weise bekommen sie ein besseres Verständnis für die Natur. Aber der wichtigste Grund für die Eltern, ihre Kinder in diesem Kindergarten anzumelden, war die ruhige Atmosphäre, weil da nicht 25, sondern nur 15 Kinder eine Gruppe bilden und weil sie da nicht so eng zusammen sind wie in anderen Kindergärten, in denen es oft zu Aggressionen kommt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 189. Danke.